Das ist gewaltig, einfach auch die Teufelin zu sehen. Ich habe noch mit durch 4 Gespräche mit Teufeln. Die einen musste ich eben noch kennenlernen. Und es ist tatsächlich so, von diesen 7 Teufeln sind 6 weniger lang als 8 Monate gläubig. Zum Teil wirklich ganz frisch geboren. Ist extrem cool. Und was mich extrem berührt hat, ist, wir haben doch vor 2 Jahren bei Solid Ground davon geredet, dass wir im Grunde genommen die Jüngerschaft machen. Dass wenn jemand zum Glauben kommt, dass man den eigentlich nicht zum Pastor schickt, sondern dass jeder, der einen zum Glauben führt, den nachher zum Jünger wieder macht. Und wisst ihr was? Genau das ist passiert. Wirklich, ihr werdet es auch sehen, die einen werden getauft von Leuten, die heute selber getauft werden. Ich habe eine Person mir gegenüber gehabt, einen Mann, der Stefan, ich darf sagen, ich habe, glaube ich, vor 3/4 Jahren, ich hoffe, ich erzähle es richtig, habe ich immer mal das Evangelium erzählen können. Er ist ja mit der Sunny verheiratet, der schon länger mit Jesus unterwegs ist. Und für ihn war das total plausibel gewesen. Und er hat mir gesagt, er gehe jetzt heim und gebe sein Leben Jesus. Und ich habe dann den Andrew Tut gefragt, ob er ihn zum Beispiel könnte coachen mit Solid Ground. Habe ihm eine kleine Einführung gegeben und habe das Ding gescheitern lassen. Und jetzt, 3/4 Jahre später, sitzt mir der Stefan wieder gegenüber. Und was ich einfach feststelle, ist, dass Christus ihm geformt ist. Und dass die Jüngerschaft funktioniert. Und auch der Philipp wird bejüngert vom David Löw. So cool. Und jeder, der getauft ist, ist berechtigt, um wieder andere Menschen zu taufen. Ich kann einfach sagen, Halleluja. Ich freue mich extrem. Und wenn es euch gleich ist, geben wir jetzt noch einen riesen Applaus. Es ist wirklich Hammer. Seine Kirche lebt, der ist mächtig. Halleluja. Yes, yes. Yes. Bevor ich auf Deutschland eingehe, 1. Korinther 4,20. Denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt. Es lebt durch die Kraft Gottes. Und über das werden wir heute Morgen reden. Ein anderes Zeugnis. Adi und Tamara, die da vorne stehen, sind ja gerettet worden als ein Bärli. Und die haben ja die gleiche Adresse. Und man weiss ja, dass Christen nicht zusammen wohnen, wenn sie Kuraten sind. Oder? Wissen ihr das? Ja. Ich wüsste das. Aber es geht nicht nur ums nicht zusammen wohnen. Es geht um einen tieferen Grund. Es geht darum, dass man die ganze Sexualität in die Ordnung von Gott hineinstellen tut. Und ich habe gesehen, der Adi ist zum Glauben gekommen vor ein bisschen. Und er ist immer zu mir gekommen und hat gesagt, hey, was kann ich für ein Buch mitgeben, Tamara? Was kann ich ihr bringen? Und dann haben wir ein paar Fragen gestellt, und haben wir ein Buch gegeben. Und dann sind sie im Taufseminar und beide sagen, ich will mich taufen lassen. Aber ich habe die Geschichte von der Tamara gar nicht mitbekommen. Ich habe nicht gewusst, ist sie Jesus begegnet, ja oder nein? Und haben sie noch die gleiche Adresse, ja oder nein? Und wie geht das alles weiter? Und ihr wisst ja, ich bin ja ziemlich ein Genauer. Ich möchte ja niemanden taufen, der nicht wiedergeboren ist. Und trotzdem habe ich die Freude gesehen, ich wollte niemanden verletzen. Da habe ich mit ihnen abgemacht am Mittwochabend und habe mit ihnen die ganze Geschichte nochmal aufgerollt. Und was ich gehört habe, hat mich so berührt. Tamara hat die Bücher gelesen und eines Nachmittags, gell, Geschichte nacherzählen, du korrigierst mich oder erzählst nachher noch richtiger. Aber was ich gehört habe, ist, du hast ein Buch gelesen und du hast alles um dich herum vergessen, der Fall Jesus. Und hast, glaube ich, sogar die Hausarbeit alles liegen lassen. Und am Abend, wo der Adi heimgekommen ist, hast du dein Leben Jesus Christus geben. Und dann hast du gesagt, es ist so eine Friede, so eine Freude auf dich hineinkommen. Und am Mittwoch, als ich sie da hatte, und für mich sind sie wirklich, ich schaue sie bereits als Ehepaar an. Weil Gott hat sie gerettet als ein Liebespaar. Genau. Und ich habe ihnen die crazy Frage gestellt, die nur Christen stellen können, die wirklich an die Ehe glauben. Ich habe ihnen gesagt, was hindert euch daran, den Status, den ihr jetzt schon lebt, nachzuvollziehen und nächste Woche aufs Standesamt zu gehen und zu heiraten. Weil es ist für Chickens. Kirche brauchst du nicht zum Heiraten. Ist schön, wenn du es vor Kirche und vor Zeugen machst, aber rechtlich gesehen ist es, wenn du miteinander schlafst, Geschlechtsverkehr hast, bist du geheiratet vor Gott. Eins Fleisch. Darum ist es auch Ehebruch, wenn man miteinander schlaft, bevor man geheiratet ist. Das heisst, es geht gar nicht. Du bist schon geheiratet. Vielleicht bist du schon mit jenen Leuten geheiratet. Das ist dann eben das Problem. Darum, Heirat passiert in dem, dass du miteinander schlafst und dass du das in der rechtlichen Ordnung vor dem Staat sichtbar machst. Das heisst, in dem Fall aufs Standesamt gehen. Und für sie war völlig klar, sie sind sich das am Überlegen und haben gesagt, oh, ja, wir müssen das unbedingt machen. Und das finde ich so cool, dass Leute einfach auch die Ordnung von Gott in ihr Leben hineinholen. Und ich wollte euch das einfach sagen, weil für mich ist es ein riesen Zeugnis. Ich will nicht die Welt in die Kirche hineinholen, sondern wir wollen die Kirche in die Welt bringen. Amen. Halleluja. Darum habe ich mega Freude an diesen Teufling. Und an Deutschland habe ich auch Freude gehabt. Gestern war Freude und Leid wieder so nah zusammen gewesen. Ich bin auch für Deutschland, das ist gar keine Frage. Ich habe mich einfach gefragt. Ich habe mich einfach gefragt, warum hat Argentinien ihren besten Mann, den Maradona, immer auf dem Ersatzbank gelassen? Hätte es ein bisschen früher eingewechselt? Oder wenigstens Argentinien, wenn es den Pastore von Anfang an drin gehabt hätte? Hätte sich auch einiges noch ändern. Aber auf alle Fälle, hopp Deutschland. Ich habe mega Freude, weil ich habe das Verhältnis von argentinischen Freunden zu deutschen Freunden. Ich habe viel mehr deutsche Freunde. Und es ist so cool. Es ist so cool, dass sie gewonnen haben. Yes. Heute die Kraft des reinen Herzens. Ein reines Herz hat extrem viel mit Kraft zu tun. Das werden wir herausfinden. Gott möchte seinem Volk ein reines Herz geben. Und gerade zum Anfang, ein reines Herz ist ein totaler Antiwert. Es ist keine Qualifikation, die in der Welt irgendetwas zählt. Immer wenn du irgendwelche Stelleninserate anschaust oder politische Diskussionen, Qualifikationen, die ein Mensch braucht, ein reines Herz habe ich noch nie gesehen. Wir brauchen den neuen Generaldirektor für die SBB. Er sollte ein reines Herz haben. Wir brauchen den neuen Direktor für unsere Nationalbank. Er sollte ein reines Herz haben. Oder wir brauchen den Bundesrat, 7 sogar, und sie sollten ein reines Herz haben. Das gibt es nicht. Einverstanden? Das gibt es einfach nicht. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, die Jahre zurück, für mich ist das erste Mal so ins Auge gestochen, damals bei Clinton und seiner Monika Lewinsky, die Atmosphäre, die Affäre, die dort gelaufen ist. Wenn ihr es nicht wisst, dann gehen Sie mal googlen. Ich erkläre euch nicht, was passiert ist. Aber dort ist ganz klar herausgekommen, dass Politik und das Privatleben muss getrennt werden. Also was ein Politiker macht, was er sagt, was er handelt, das muss ganz klar getrennt werden von seinem Privatleben, wie er moralisch lebt. Die totale Antithese. Und bei Gott sieht es völlig anders aus. Ich habe einige Bibelstellen da, die man mitfiebern mit der Bibel. 1. Samuel 16, Vers 7. Da geht es um die Auswahl vom König von Israel. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder von seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Seht ihr, der wichtigste Wert, den es überhaupt gibt, was eine Charaktereigenschaft von einem Menschen und auch von dir beschreibt, ist etwas, das dich die Welt nicht danach beurteilt. Es ist nämlich dein Herz. Und darum ist es auch schwierig, ein reines Herz zu haben in einer Welt, die nicht danach schreit. Im Gegenteil, die Welt setzt alles daran an, um das Herz zu verunreinigen. Ich war gestern in einem Kleiderladen mit der Jordan, habe ein bisschen Kleider angeschaut. Und dann sagt sie, hey, weißt du, ist schon witzig, die haben überall ein komisches Symbol drauf. Totenköpfe oder sonst irgendwelche Zeichen oder Zeug und Sachen. Und dann haben wir Jens die Tätowierte gesehen, logischerweise, oder? Auch bei mir auf dem Bau, und ich liebe die ja. Und ich habe nachher der Jordan gesagt, weißt du, es geht darum, die Leute wollen sich ein Image aufbauen. Sie wollen irgendwie der Bad Boy oder das Bad Girl sein, indem sie sich möglichst viele Tätowierungen anmachen, irgendwelche Symbole und Zeug und Sachen, Draculas und Devils auf Kleider machen. Und das ist eigentlich der Groove, wie die Welt lebt. Ich möchte mir ein Image geben, damit die anderen Angst haben. Das ist eigentlich alles das Gegenteil von dem, was Jesus Christus nämlich gekommen ist. Ich bin gekommen, damit du ein reines Herz hast. Und wenn du ein reines Herz hast, musst du nicht mehr mit dem Totenkopf rumlaufen. Und du musst dir keinen Teufel mehr dran machen. Ist so cool, wir sind ja am Bauen. Und bis jetzt habe ich jedem einzelnen Arbeiter können entweder das Evangelium geben oder eine Bibel schenken oder sonst von Jesus zeugen. Und jetzt habe ich gerade 3 deutsche Fassadenputzer gehabt. Die machen Fassaden an. Und so cool, und wir sind super ins Gespräch gekommen miteinander, und der eine, den kleinen F, total tätowiert, und da hat er so einen Teufel mit dem Einhorn, der rauskommt, geht in einen Skorpion rein. Aber da hat er seine 5-jährige Tochter, und da, glaube ich, sein Daddy oder sonst jemand älteres. Und weißt du, so ein lieber Mensch, der kommt nächste Woche wieder, der kommt zu uns helfen, der wohnt sogar bei uns wahrscheinlich nächste Woche. Aber Er hat sich ein Image verpassen von einem Bad Boy. Verstehst du, was ich rede? Auch wenn du die Zeitung liest, es ist nicht cool, ein reines Herz zu haben. Es ist cool, tough zu sein. Es ist cool, ein bisschen schleuer, ein bisschen gemeiner, ein bisschen schneller, ein bisschen härter zu sein. Aber es ist nicht der Wert, ein reines Herz zu haben. Verstehst du, was ich rede? Aber ein reines Herz ist der Schlüssel zur Kraft Gottes. Und das ist eben das Coolste. Was bedeutet denn überhaupt ein Herz? Wenn wir von Herz reden, dann meinen wir meistens, wie ich etwas fühle. Ich habe es in meinem Herz gespürt. Und das hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Wenn wir das hebräische Herz anschauen, Sprüche 4,23, dann heisst es da vor allem aber, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn wir das hebräische, die hebräische Bedeutung anschauen vom Herz, dann finden wir heraus, dass der Herz einfach der Sitz von deinem Leben ist. Also dort ist eigentlich wirklich der Zentralserver, ist dein Herz. Es ist nicht nur deine Gefühle, es ist auch dein Denken. Es ist das, was dich schlussendlich steuern tut. Das gesamte Paket, das schlussendlich bestimmt, in welche Richtung dass du läufst, ist dein Herz. Und im Lukas 6,45 hat es auch sehr, sehr gute Beschreibung über das Herz. Ich lese euch das vor. Lukas 6,45. Ein guter Mensch bringt aus einem guten Herz gute Taten hervor. Und an der anderen Stelle heisst es wie aus einem Schatz. Also du hast die Möglichkeit, dein Herz ist ein Speicher und es kann ein Schatzspeicher sein zum Guten. Oder ein böser Mensch bringt aus seinem Herzen böse Taten hervor. Oder du kannst aus deinem Herz lauter Grümpel servieren. Was immer in deinem Herzen ist, bestimmt auch dein Reden. Oder wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Also die Frage ist, geben wir von Jesus Christus Zeugnis, erzählen wir von unserem Erlöser, ist weniger ein Entscheid, ja, ich sollte mein Herr bezeugen oder mein Powerteam sagt oder der Pässer oder die Bibel oder die Predigt. Nein, es ist ganz, ganz einfach. Du redest über das, was du im Herz hast. Und wenn du mir nicht glaubst, red mal mit dem Alex, weil er hat Fußball im Herz. magst du dich erinnern, letzten Sonntag? Aber bei ihm ist eben das Coole, er hat Jesus und Fußball im Herz. Und Fußball ist bei ihm nur der Einstieg. Und du wirst am Schluss bei Jesus Christus landen. Also in einem Herz hat vieles Platz. Was ist in deinem Herz? Was kommt zuerst, wenn du in deinem Herz anfängst zu schöpfen? Was ist die erste Hand, wenn man in deinem Herz anfängt zu schöpfen? Das erklärt dir, wie dein Herz zu Weg ist und wie dein Herz prägt ist. Hat das Susi super preached letzten Sonntag darüber, auch über die Vergebung. Ein Herz, das nicht vergeben ist, die erste Hand ist immer Bitterkeit. Ein Herz, das vergeben ist, die erste Hand ist Liebe. Ein Herz ist das Kostbarste, das du von Gott bekommen hast, ist dein Herz. Und ich sage es nochmal, wir leben in einer Gesellschaft, die am Wert vom Herz überhaupt keine Acht gibt. Sonst könntest du niemals die Filme im Fernsehen schauen, die laufen. Es wäre ausgeschlossen. Es wäre ausgeschlossen. Wenn du Englisch kannst und ein bisschen Radio Energy hörst, das ist crazy. Da sind wir uns gar nicht mehr bewusst. Aber liebe Leute, ich muss euch das sagen, weil ich will euch auch gewinnen für einen Lebensstil von einem reinen Herz. Und es ist doppelt schwierig in dieser Welt, glaub mir's. Weil niemand wird dich loben, weil du ein reines Herz hast. Du kommst keine Gehaltserhöhung über, weil du ein reines Herz hast. Sondern du kommst eine Gehaltserhöhung über, weil du mehr Profit reinholst, weil du dir Raum verschaffst. Aber ein reines Herz ist das, was im Verborgenen gesehen wird und wo dir am schlussendlich bei Gott mehr Autorität und mehr Kraft wird geben. Matthäus 5,8, da möchte ich ein bisschen mehr Zeit lassen. Schaut doch den Vers nach, wenn ihr die Bibel da habt, Matthäus 5,8. Zmitzt in den Seligpreisungen hinein von Jesus, heißt es da, Gott segnet die, die ein reines Herz haben. Und dann gibt es eine Verheißung, denn sie werden Gott sehen. Es hat mich schwubbidi-bubs an Epheser erinnert, Epheser 1,8. Gott öffne euch die Augen eures Herzens, aber... Ah, da, 1,18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt. Dein Herz und das Herz von jedem Mensch hat eine Glasscheibe, ist ein Fenster. Ich habe da eins mitgenommen. Das ist jetzt nicht von unserem neuen Haus, sondern das habe ich vom Kari ausgelehnt. Das ist an unserer alten Haustür dran. Und wenn ich jetzt dahin das Herz bin, vielleicht dies zum Beispiel oder sonst von einem Mensch, dann ist es so, dass da eine Scheibe ist, wo Licht ins Herz hineinscheinen soll. Gott hat den Menschen so gebaut, auch dein Herz hat die Möglichkeit, ein Fenster zu Gott, wo Gottes Licht in dein Herz hineinscheint. Und ihr seht jetzt, diese Scheibe ist recht dreckig. Und weil die Scheibe dreckig ist, sehe ich nicht recht raus. Und ihr seht nicht recht rein. Und das ist das Problem vom verunreinigten Herzen. Es geht nicht darum, wenn man vom verunreinigten Herz redet, dass Gott ein Spielverderber ist, alles, was Spass macht, ist nicht gut für dich. Sondern es geht darum, dass wenn du ein verunreinigtes Herz hast, dass deine Beziehung zu Gott, deine Sicht zu Gott, deine Sicht aufs Leben in einer Art und Weise trübt ist, dass du ein Frontale nach dem anderen wirst bauen. Du kannst es auch damit vergleichen, wenn du ein Autofahrer bist. Ich habe ja einen kleinen Twingo und dort ist die Lüftung nicht so stark. Und im letzten Winter sind wir mal unterwegs gewesen, da ist das Familienauto ist abgelegen, dann haben wir die ganze Family in die Twingo reingequetscht. Das ist gerade noch knapp gegangen. Aber kurz vor der Autobahn haben wir einfach müssen anhalten, also ich musste anhalten, Blinker raus, weil man hat nichts mehr gesehen. Oder Luftfeuchtigkeit, Twingo-Lenker lachen natürlich. Es ist gar nichts mehr gegangen. Ich bin im Nebel reingehockt und ich bin auf einer Strasse gefahren. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen genau so unterwegs sind. Alle Menschen, die das Fenster vernebelt haben, können Gott nicht sehen. Darum heisst sein Wort Gottes, wer sündigt, hat Gott weder erkannt noch gesehen. Im 2. Korinther 4,4, Entschuldigung, schlage jetzt nicht nach. 2. Korinther 4,4 sagt Paulus, dass der Herr von dieser Welt den Ungläubigen den Verstand verschleiert und verfinstert. Und sie sind wie einer, der hinter einem dreckigen Fenster hockt. Sie sind wie einer, der mit dem Twingo auf die Autobahn will, aber gar nichts sieht. Und die Sicht ist verfinstert. Die Idee ist, wie wir es im Epheser 1,8 gelesen haben, dass du als Kind Gottes eine ganz klare Sicht zu Gott, auf Gott hast. Und durch das kommt Leben in dich hinein. Und du fängst das Leben und die Welt so an zu sehen, wie es Gott sieht. Und das hat eine extreme Hoffnung, Zuversicht und einen Glauben zur Folge. Dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Warum? Weil er Gott klar sieht. Wenn deine Herzensscheibe verschleiert ist und verdreckt ist, wirst du automatisch zum Zweifler werden. Weil du siehst und hörst das Wort Gottes. Du hörst es zwar, aber du siehst es mit deinen Augen nicht. Und Glauben hat extrem viel mit Sehen und mit Wissen zu tun. Und darum ist es extrem wichtig, dass unsere Herzen rein sind. Und ich wollte das extra in dieser Tiefe erklären, wie wenn du mit einem Problem kämpfst, wo dein Herz verunreinigt. Und da könnte ich dir jetzt die Top 10 nennen. Ich glaube, es fängt an bei Zeugen, die man nicht sehen sollte. Es geht weiter zu Zeugen, die man nicht sagen sollte. Sachen, die man nicht hören sollte. Und viertens, Gedanken, die man nicht denken sollte. Sachen, die man nicht sehen sollte. Worte, die man nicht sagen sollte. Geräusche, die man nicht hören sollte. Und Gedanken, die man nicht denken sollte. Wenn du jetzt an dem rumkämpfst und du weißt genau, du hast Quellen bei dir gefunden und sagst, schau, es gibt zwei, drei Sachen oder etwas in meinem Leben, das mein Herz verunreinigt, dann ist nicht die Frage, muss ich jetzt das aufgeben? Gönnt mir Gott das nicht mehr? Darf ich jetzt den Film nicht mehr schauen? So fragt ein totaler Anfänger. Darf ich jetzt nicht mehr mit den angelaufenen Scheiben auf der Autobahn? Darf ich das jetzt nicht mehr? Darf ich jetzt nicht mehr mit dem dreckigen Fenster rumlaufen? Also, was ist das für ein Gott? Nimmt mir noch den letzten Spass im Leben. Ich verstehe die Logik dahinter. Die Kraft von einem reinen Herzen geht weit, weit über eine moralische Sicht, Einstellung aus. Es geht darum, dass die Kraft vom reinen Herzen eine direkte Connection hat, ob du Gott kennst, ob du ihn siehst und ob dein Leben kann in dich hineinfliessen kann. Darum will ich dir den Hintergrund geben. Zu viele Christen sind falsch geprägt in ihren Gedanken und halten an Sachen fest, die ihr Herz verunreinigen, weil sie meinen, sie verlieren etwas. Oder Gott gönne ihnen etwas nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Du kannst Gott erst erkennen, wenn du dein Herz reinigen lässt. Und das ist für mich eine riesige Motivation, ein reines Herz zu haben. Und immer wieder reinigen zu lassen. Das werden wir nachschauen, wie das genau aussieht. Und das hoffe ich für dich auch, dass du ein Mensch bist, der ein bisschen weiter sieht, als nur gerade der einzige Tag und Situation, wo du drin stehst. Sondern dass du dir von Gott eine Vision schenken lässt, als ein Mensch zu leben, der ein reines Herz hat, das Gott sieht und an dem 24-Stunden-Server angeschlossen ist. Die Kraft von Gott kommt mir gerade wieder in den Sinn, wenn ich an Tamara und an Nadi denke, nachdem sie das gesagt haben, dass sie auch heiraten wollen, dass sie auch das wollen, unter die Ordnung Gottes stellen, haben wir sie gesegnet und gebetet und Tamara kann es bezeugen. Der Heilige Geist ist in so einer Kraft auf sie gekommen, sie hat zittert wie Espenlaub. Und 5 Minuten, nachdem wir fertig gebetet haben, hat sie gesagt, jetzt geht es wieder ein bisschen. Es ist so eine Kraft, so eine Herrlichkeit, so eine Salbung auf sie gekommen. Und warum ist die gekommen? Weil die Scheibe gereinigt war und die Herzensaugen haben genau Jesus in die Augen geschaut. Ihr könnt Gott nicht überbieten, wenn ihr in Gehorsam seid. Sag mir irgendetwas, wo du dich selber bedienst in dem grossen Selbstbedienungsladen in dieser Welt, um deine Lust zu stillen, wo Gott nicht viel besser könnte machen. Du wirst immer auf dem 2., 3., 4., 5. Platz landen. Wenn du deinen eigenen Willen durchsetzt, wenn deine Emotionen wichtiger sind, als was das Wort Gottes sagt, wenn deine Lust wichtiger sind, als das, was das Wort Gottes sagt, du wirst Gott nicht können überbieten, wenn du ein gehorsamer Mensch bist. Du kannst es in seinem Wort lesen. Und Gott ist dran, ein Volk wieder den Wert vom Gehorsam, von der Gottesfurcht, von der Offenbarung von Jesus zu geben. Und das ist sehr cool. Nun gut, was verunreinigt das Herz? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, Markus 21. Es geht da um Nahrung, was man essen darf, was man nicht essen darf. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Oder? Es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdungen, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Habt ihr das mitbekommen? Es ist nicht, was von außen an dich ankommt, kann dich nicht verunreinigen. Ich kann locker durch die Langstrasse durchlaufen. Ich kann an diesen Schaukästen vorbeilaufen. Ich kann mit Frauen reden, die praktisch nicht angelegt sind. Das alles haut mich noch nicht kaputt und macht meine Scheiben noch nicht dreckig. Erst wenn es in meinem Gedankengut anfängt, Fuß zu fassen und der Samen aufgeht, dann geschieht eine Verunreinigung. Das ist eine ganz, ganz eine wichtige Sache. Nun, es gibt Situationen, wo es automatisch zur Folge hat, wo dich verunreinigen tut, wenn du jetzt einen Horrorfilm schaust. Dann glaube ich nicht, dass du irgendeinen geistlichen Gewinn daraus herausziehen kannst. Ich bin ja nicht so der Actionfilm. Und wenn ich euch sage, was mein schlimmster Actionfilm ist, den ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sogar gesehen habe, dann werden der Lachen, aber ich sage es euch. Der schlimmste Film, den ich letztens gesehen habe, etwa vor anderthalb Jahren, war «Blood Diamond» mit dem Brad Pitt. Das ist ein schlimmer Film über hä? Leonardo DiCaprio. Okay, danke. Das reines Herz. Wenigstens in diesem Bereich. Ja, anyway, den Film, den habe ich schauen, der hat mich nicht verunreinigt, sondern der hat mich in die Busse geführt, der hat mich aufgeweicht. Ich will euch sagen, es geht nicht darum, was du darfst und was du nicht darfst. Es ist nicht eine schwarz-weisse Welt, die dir Gott vorlegt, sondern alles, was du machst, musst du zur Ehre von Gott machen, weil sonst wird es dein Herz verunreinigen. Und in deinem Herz ist letztendlich die Quelle von der Verunreinigung. Darum ist es auch wichtig, was ich vorher gesagt habe, das verbindet sich natürlich, dein Innenleben verbindet sich mit dem, was aussen abgeht. Darum ist es wichtig, was du anschaust, es ist wichtig, was du hörst, es ist wichtig, was du aussprichst und eben, wie es da sagt, letztendlich die Quelle ist dein Gedankengut. Und glücklich ist der Mann, glücklich ist die Frau, die am Morgen aufwacht und sie ist einfach am Worshipen, was wir jetzt auch vorher wieder gehört haben. Das ist das Coolste, wenn du weißt, dein Geist hat Kontrolle, wenn du total weggetreten bist, wenn du schlafst, wenn du weit weg bist und der Geist Gottes fängt an zu übernehmen und preist Gott in dir rein, dann weisst du, das Herz ist gereinigt. Wir wollen jetzt anschauen, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau nach dem Herz von Gott zu sein, ein reines Herz zu haben. Und da kommt uns natürlich spontan, wer in Sinn? Der Jesus und der David. Yes. Ihr habt das sicher alle gewusst. Der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dort sieht man es eben sehr, sehr deutlich, was Gott darunter versteht, wenn er sagt, ein Mann nach meinem Herzen oder eben auch ein reines Herz. Ist der David perfekt gewesen? Nein. Ist der David ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen? Warum? Der Grund ist einfach, und könnt ihr im Psalm 51 nachlesen, der Psalm 51 ist ein sogenanntes Bußgebet, wo der David zu Gott gefleht hat, nachdem er nicht nur Ehebruch begangen hat, sondern weil er Ehebruch begangen hat, hat er gleichzeitig noch den rechtmäßigen Ehemann umbringen lassen. Musst du das mal reinziehen? Also die wenigsten von uns werden sie in diese Kategorie schaffen. Ehebruch und Mord zum Vertuschen. Musst du mal reinziehen? Die wenigsten werden es in diese Kategorie schaffen. Ich hoffe es wenigstens. Und trotzdem sagt Gott, der Mann, der David ist ein Mann nach meinem Herz. Und der Grund ist das. Gott ist nicht der Gott vom Gesetz. Alleine. Er ist auch der Gott von der Gnade. Und wie wir vorher gelesen haben, schaut Gott nicht aufs Äußere, wie sich einer selber darstellt, sondern er schaut einzig und alleine, wie es im Herz von einem Menschen aussieht. Und ich habe mich oft gefragt, warum braucht Gott mich? Es gibt so viele Leute um mich herum, die haben eine bessere Erziehung genossen, die haben bessere Manieren, die sind irgendwie, haben sie ein besseres Rucksäckchen ins Leben bekommen. Und ich habe gerade vor zwei Wochen so Gespräche gehabt, und da habe ich herausgefunden, was mir Gott geschenkt hat, was ich denke, ist eine riesige Gnade, die ich für dein Leben dir auch wünsche. Ich weiss, dass ich ein Sünder bin. Ich weiss es. Ich weiss es von klein auf. Es ist mir immer gesagt worden, und überall, wo ich auftaucht bin, hat es Probleme gegeben. In der Nachbarschaft, wenn irgendein Kind laut war, wer war es? Der Hans-Jörg. Wenn die heiße Telefon geläutet hat, bevor ich daheim war, warum? Wegen Hans-Jörg. Und so weiter ist weitergegangen. Ich bin im vollzeitlichen Dienst reingegangen. Man hat mir gesagt, Hans, du wärst nicht schlecht, aber dein Charakter ist ein Problem. Ich weiss es, dass ich ein Sünder bin. Und ich weiss es, auch mein Leben vor Jesus war extrem in der Sucht hinein. Ich weiss es, dass wehe, wenn er losgelassen. Ich bin so schlimm von dieser ganzen negativen Beeinflussung von mir selber, dass ich jahrelang gebetet habe, in der dritten Person über mich selber, habe gesagt, Herr, schau an, was er jetzt als nächstes macht. Greif ein oder es gibt ein Unglück. Ich habe zwar erkannt, wo ich jetzt den nächsten angehe, aber ich habe nicht Kraft gehabt, das zu stoppen. Und beim David ist es genau gleich. Und ich glaube, das ist die Gnade, die mir Gott gegeben hat, die dann zur Folge gehabt hat, dass auch der Charakter sich kann ändern kann. Und dass Jesus Christus in mir formbar ist. Und die, die mich länger kennen, 10, 15 Jahre, die können es bestätigen, können mit denen reden, der Herr verändert mich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, wird Christus in mir sichtbarer. Und der einzige Grund ist, ich weiss, ich brauche ihn extrem dringend. Weil ohne Jesus bin ich verloren. Ich kenne zu viele Leute, die haben eine zu gute Meinung von sich selber. Und ich meine nicht damit, dass man sich selbst ein Bashing macht und sich selber fertig macht. Aber sie sehen sich nicht im Licht von Gott. Sie sehen sich nicht im Licht von Gott und sie erkennen nicht, dass ihre Scheibe dreckig ist, weil sie ihre Parameter falsch eingestellt haben. Und es kann sein, dass du so jemand bist und dass du relativ gut startest. Weißt du, ich bin zum Beispiel jetzt der Typ, der da unten gestartet hat, oder? Vielleicht startest du da oben. Aber es kommt nicht darauf an, wo du startest, sondern was dein Winkel ist. Und wenn es nur ein halbes Grad hochgeht pro Tag, ein halbes Grad, dann wirst du am Ende von deinem Leben an einem anderen Ort stehen, als einer, der relativ hoch gestartet ist und sich aber nie verändern lassen hat. Darum will ich dir wirklich ins Herz legen, wenn du meinst, du seist ein bürgerlicher, guter Mensch, wahrscheinlich stimmt es nicht. Wahrscheinlich ist dein Herz eine Mördergrube, und du hast es einfach noch nicht gemerkt. Wenn du noch nicht gebrüllt hast über deine Sünden, wenn du nicht verzweifelt bist, wenn du an dich selber denkst, was alles möglich ist, dann hast du dich wahrscheinlich noch nicht im Licht von Gott gesehen, sondern gibst dir eine Selbstbeurteilung. Und beim David war eben genau der Fall, dass er wohl gemordet hat, dass er wohl Ehebruch begangen hat, aber er hat auch gewusst, von wem er steht und wie es weitergeht. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Das ist auch wieder interessant, um David sein Bild. Ich meine, er hat einen Menschen umgebracht, er hat den Ehemann umgebracht, er hat eine Frau verführt, vergewaltigt. Aber er ist sich bewusst. Und das ist auf den ersten Moment ein bisschen schräg, zu mir zu sein. Aber er ist sich bewusst, er hat gegen Gott gesündigt. Warum hat er gegen Gott gesündigt? Weil Gott diese Menschen liebt. Und weil Gott auch mit diesen Menschen einen Plan gehabt hat. Und weil er nicht mehr wert ist als König, als die Menschen, wo er daran sündig geworden ist. Darum hat er gegen Gott gesündigt. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Seht, er hat das auch gewusst. Er hat seinen Charakter gekannt. Er ist mit 400 Räubern durch die Wüste gezogen. Dir gefällt dein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein sein. Halleluja! In der tiefsten Schuld, im tiefsten Versagen hinein, ist ein Gott da, der dem, der seine Schuld bekennt, ein neues, reines Herz gibt. Das ist fantastisch. Halleluja. Alles, was es dazu braucht, ist Demut und dass man sich nicht selber gerecht spricht. Zu viele Christen sprechen sich selber gerecht. Ja, die anderen machen es auch. Ja, ich muss doch meinem Herz folgen. Ja. Kannst du gerade so gut mit der verschwommenen, angelaufenen Scheibe im Twingo auf der Autobahn mit 180 fahren. Du magst Recht haben und du darfst es machen, aber du wirst Gott nicht sehen und du wirst ganz sicher nicht ans Ziel kommen. Schau, ich möchte diesen Punkt reinbrennen, weil ich glaube, wir sind ein bisschen abgefälscht worden von dieser Welt, weil sie den Wert vom reinen Herz nicht propagiert. Der David hatte einen Gegenspieler gehabt. Wer war das? Der Saul. Und er war genau das Gegenteil von David. Er war genau der Typ, der super Startbedingungen hatte. Super Startbedingungen. Aber letztendlich hat er sich selber gerecht gesprochen. Ihr könnt die Geschichte nachlesen vom Saul. Und ich finde, der David hat mindestens auch so schlimme Sachen gemacht wie der Saul. Es ist nicht um das gegangen. Aber der Saul hat kein Herz gehabt, das sich von Gott korrigieren lassen hat. Und darum ist er abgesetzt worden. Und der David, der viele Gaben hatte, aber auch viele Schwächen, und das trifft ziemlich sicher auch auf dich zu. Du wirst viele Gaben, viele Stärken haben, aber auch viele Schwächen. Der David hat sich als ganzer Mensch Gott gegeben. Mit Stärken und mit Schwächen. Und das ist das Geheimnis. Und der Saul hat nur die Stärken geben und die Schwächen hat er selber dealen. Irgendwie vertuschen. Und der David hat gesagt, da bin ich. Du hast mich ausgesucht. Das kann ich gut. Und da habe ich so und so versagt. Und der David ist gewählt worden von Gott. Kommen wir zum Schluss. Lass dir ein reines Herz schenken von Gott. Nochmal der Epheserbrief. Und nochmal total abstreifen, christliche Moralvorstellung. Warum sollte ich jetzt kein Sex vor der Ehe haben? Warum soll ich das nicht machen? Warum soll ich das nicht machen? Es geht nicht darum, was predigt wird. Es geht darum, ob dein Herz rein ist oder nicht. Wir streifen das wirklich ab und wir wollen unser Leben und Willen von Gott so in einer Art und Weise unterstellen, dass unsere Sicht total klar ist. Dass wir Jesus in die Augen schauen können. Weil das Wort stimmt eben auch. Wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben. Wer wenig hat, dem wird das auch noch genommen, was er noch hat. Also wenn du eine verdreckte Scheibe hast und ein bisschen rausblinzelst und denkst, oh wow, ich sehe ja Gott noch. Aber im Grunde genommen lebst du jeden Kompromiss. Dann kannst du von 10 langsam retour zählen und deine Sicht wird noch drüber werden. Und am Schluss siehst du gar nichts mehr. Und so sind Menschen vom Glauben abgefallen. Weil sie einfach Kompromiss gemacht haben. Weil sie die angelaufene Scheibe nicht alarmiert hat. Sondern gesagt hat, ja, also ein bisschen sehe ich ja Gott noch. Er ist ja noch ein bisschen bei mir, er hat mich ja gern. Und plötzlich war der Mensch geistlich vernebelt. Und er hat Gott verloren. Wenn du aber eine klare Sicht hast und dein Herz auch heute reinigen lässt vor Gott, dann wird eine Kraft, eine Liebe und eine Macht in dein Leben hineinbrechen. Und es ist, hat schon angefangen bei den einen, wo mit nichts verglichen werden kann. Und da kann ich wirklich euch ein Zeuge sein für das. Gott hat mich so eine Kraft und eine Power und das Reich Gottes in mein Leben hineingelegt. Und ich weiss, es ist erst der Anfang, dass ich keine Zeit habe zum Sündigen. Es ist mir es nicht wert. Wenn du nur ein bisschen nachdenkst und Kosten-Nutzen-Rechnung machst, ein kleines Freudeli da oder die Herrlichkeit von Gott für die Ewigkeit. Ich habe gewählt. Und wenn ich versage, dann habe ich die Möglichkeit, meine Schuld bei Gott zu bekennen. Wie ein Goalie, der wieder aufsteht und wieder ansteht und das nächste Mal hebe ich den Ball, wenn er kommt. Johannes 1,9 heisst es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von allem Bösen. Das ist ganz interessant. Wie kommt man ein reines Herz über? Viele Leute sagen, ich bitte um Vergebung. Sagt der Vers das, ich bitte um Vergebung. Das steht nicht dort. Ich bitte um Vergebung, dass ich frech gewesen bin. Natürlich gehört es Gott auch. Aber die korrekte Formulierung ist, ich bekenne meine Schuld vor dir, Gott. Ich anerkenne die Unreinheit von meinem Herzen und ich bitte um Vergebung in dem Sinn, dass ich es bekenne. Gott müssen wir nicht um Vergebung beten. Nochmal, ich habe es jetzt vorher auch falsch gesagt, es ist so tief in uns rein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Wir müssen Gott nicht um Vergebung beten, weil er so oder so vergibt. Das ist nie eine Frage. Für das ist Jesus Christus gestorben am Kreuz. Aber was wir machen müssen, ist unsere Sünde bekennen. Und das kannst du machen, wenn du dein Herz reinigen lässt. Und die Reinigung von deinem Herzen und von meinem Herzen, wenn jetzt das unser Herzensfenster ist, geschieht selbstverständlich durch das Blut von Jesus Christus. Ja, das tut mir auch leid, aber... So war es. Es war keine schöne Sache am Kreuz. Und das darf auch ein bisschen Dreck geben. Seht ihr, Jesus Christus reinigt dein Herz in dem Moment, wo du deine Schuld bekennst und nicht mehr versteckst. Und ich glaube, das ist das Größte und Schönste, das ein Mensch erleben kann. Weil das wird sein Gewissen reinigen. Und ein Mensch, der weiss, dass er von Gott vergeben ist, weil er seine Schuld bekannt hat und sich entschieden hat, den Willen von Gott zu tun, der ist unanfechtbar. Es gibt nichts, was dir in deinem Leben noch Angst machen kann, wenn du weisst, dass deine Sünden vergeben sind und dein Erlöser lebt. Die einzige Angst, die ein Mensch hat, und wir haben viele Ängste, die haben die Quelle, dass wir doch nicht ganz ein reines Gewissen haben. Dort hat es Raum für Angst. Wenn aber deine Schuld bekannt ist, abgeschlossen und dein Herzensfenster rein ist und Gottes Liebe kann reinscheinen kann, dann kannst du sagen, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Halleluja. Und ich bitte die Band auf, ich möchte euch noch das Gebet vom Salomon lesen. Es ist eine Botschaft, die ich euch ins Herz reinlegen will. Nicht zum jetzt schnell durch die Reinigungsanlage durchfräsen, weil ich das einmal mit dem Glory Train mache vor einem neuen Einsatz. Sondern es ist eine Lebensweisheit, die ich dir mitgeben will, wo du jetzt noch die Weichen stellen kannst, weil du den Wert vom reinen Herz erkennst. Und wenn du musst entscheiden, wenn du dich musst entscheiden, soll ich jetzt meinen Gedanken folgen, was einfacher wäre, was natürlicher wäre, falls dir jetzt einfacher, wenn du die ganze Wahrheit weißt über das reine Herz, falls dir einfacher zu sagen, nein, ich schlucke es runter, ich bekenne die Schuld, ich entscheide mich für ein reines Herz. Und wenn du in diesen Lebensstil hineinkommst, dann wirst du ein Mensch werden, wo Gott in einer Art und Weise kann mit seiner Kraft und Herrlichkeit übergüssen, dass du selber nicht mehr weißt, wie du dich anfühlst. Weil so eine Kraft in deinem Leben ist. Kommen wir nur. Oder brauche ich noch zu viel Platz? Kommen wir. All together. Halleluja. Ja, der Salomon hat das abgebeten. Erster Könige, Kapitel 3, Vers 9. Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennen. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Gott möchte auch dir noch mehr anvertrauen. Er möchte dir Autorität geben über bestimmte Gebiete, sei es dein Arbeitsplatz, deine Familie, möglicherweise Völker. Und der Schlüssel ist ein reines Herz. Und wir beten jetzt für das. Wir beten für das reine Herz von Jesus Christus. Und wir beten, dass er uns die richtige Einstellung gibt. Dass wir unser Herz immer wieder reinigen lassen. Dass wir uns nicht an die Welt binden, sondern dass wir uns an Gott binden. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn Jesus, der gekommen ist, dass unsere Herzen gereinigt sind. Ich danke dir für das Blut Jesus, das gemacht hat, jede Sünde wegzuwaschen. Und zwar in den Tiefen der Verdorbenheit, in den Tiefen von jeder Pore der Verdorbenheit, kommt das Blut Jesus an und wäscht frei, wäscht rein. Keine Bindung, keine Sucht, kein schlechter Gedanke ist am Blut Jesus gewachsen. Halleluja! Das Blut Jesus reinigt den Mensch von allem Ungehorsam. Von jeder Schuld, von jeder Verfehlung. Vater, ich bitte dich für alle, die da drin sitzen, dass du ihnen die Weisheit gibst, ihre Schuld zu bekennen. Dass niemand in die Falle läuft, sich selber gerecht zu sprechen. Sondern dass der Mensch demütig zu dir kommt, seine Schuld bekennt und erfahrt, wie du reinigst von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Ich sprich das aus über dem Volk Gottes und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du schon angefangen hast. Dass Rebellion und Besserwisserei total von gestern ist. Dass es nicht mehr zieht, sondern dass ein demütiger, gehorsamer Geist das ist, was du uns schenkst. Halleluja. Danke, dass wir die Welt mit Leichtigkeit überwinden durch den Geist Gottes. Halleluja. Du bist gesegnet im Namen Jesus Christus mit dieser Möglichkeit, ein reines Herz zu haben, wie ein David. Eine Frau oder ein Mann nach dem Willen von Gott sein. Halleluja. Sei gesegnet im Namen Jesus. Bekenne deine Schuld vor Gott und empfange das neue Leben. Amen.